Ja, wir haben kürzlich bei uns im Hauskreis festgestellt, dass, also ich fange mal andersrum an. Meine Frau, die hat festgestellt, dass das Wissen unserer Kinder über biblische Geschichten durchaus lückenhaft ist, um es mal so auszudrücken, und hat sich jetzt so ein bisschen auch vorgenommen, dass sie diesbezüglich manche Lücken hier schließen wird. Und wir haben bei unserem letzten Hauskreis am Donnerstag festgestellt, dass das nicht bloß bei den Kindern so ist, sondern dass es auch bei den Erwachsenen durchaus gewisse Lücken gibt. Und zwar jetzt nicht bloß bei so Geschichten über Jephthah oder Othniel oder sowas, wo du vielleicht sagst, echt, gibt's das in der Bibel? Sondern auch bei so Geschichten wie Abraham und Jakob und so verschiedene Dinge, wo man jetzt sagen würde, sollte man eigentlich schon mal gehört haben und ungefähr wissen, wie das geht. Das war im Übrigen der Grund, weshalb ich diese Serie angefangen habe, über Geschichten, über Personen aus dem Alten Testament. Es ist auf der einen Seite was unser Allgemeinwissen als Christen verbessern soll, und was auf der anderen Seite aber natürlich auch immer, hoffentlich jedenfalls, hast du das auch so erlebt, eine Nutzanwendung für uns hat und wo wir einfach merken, das sind nicht bloß Geschichten und die muss man nicht bloß kennen, weil man das halt muss als Christ, sondern das sind Geschichten, Begebenheiten. Also ich sage eigentlich ungern Geschichten, weil sich das immer so erfunden anhört, aber es sind Berichte einfach, aus denen wir was lernen können, die man nicht aufgeschrieben hat, so wie irgendwelche Fabeln mit Lehrinhalt oder so, sondern die passiert sind und aus denen wir was lernen können, entweder weil da ein Prinzip zutage tritt, an das wir uns auch halten können, oder weil Gott auch manche Begebenheiten, ich denke da zum Beispiel an den Josef, der verkauft wurde als Sklave nach Ägypten, weil da einfach so viel Symbolik drin steckt, an dem, wie wir es nachher bei Jesus sehen, und wo wir einfach schon sehen können, dass Gott nicht bloß Dinge hat geschehen lassen, sondern dass Gott einfach so die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hält, seinen Heilsplan immer im Auge hat und bis ins kleinste Detail darauf achtet, dass sich die Dinge so erfüllen, wie sie eben sein sollen. Und ich finde es total tröstlich zu wissen, dass Gott auch in solchen Begebenheiten, wie sie uns im Alten Testament berichtet wird, einfach darauf geachtet hat, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren sollen, damit sie eben auch genauso von uns gelesen und verstanden werden können und dass wir daraus was lernen können. Und eine Person, die mir persönlich seit vielen Jahren ans Herz gewachsen ist, ist der Elia. Manche von euch wissen das vielleicht, ich habe das auch schon hier und da mal erzählt. Es gibt so Menschen wie Reinhard Bonnke oder Peter Schneider oder so, die erleben viel und die erzählen tolle Geschichten, was Gott gemacht hat. Und Peter Schneider zum Beispiel, erinnere mich noch, der hat mal erzählt, wie Gott hörbar vom Himmel geredet hat, dass die Esther seine Frau werden wird. Und wenn du als normales Schäfchen da sitzt und denkst, ich würde Gottes Stimme auch gern mal hören, dann denkst du halt, ja gut, das sind halt die großen Männer und was weiß ich. Und dass Peter Schneider sich im Laufe der Werbung um seine Frau, ich weiß nicht genau wie lang, aber mindestens ein halbes, ich glaube sogar ein Dreivierteljahr, jeden Tag einen Korb eingefangen hat von ihr, von ihren Geschwistern, von ihrem Vater. Da weiß dann auch, warum Gott hörbar redet. Nun gut, also ich habe jedenfalls auch eine Zeit lang damit gehadert, dass Gott in meinem Leben irgendwie das anders macht und dass die großen Wunder irgendwie bei mir nicht so passieren. So, man hört links und rechts immer wieder, was passiert, aber irgendwie bei mir war das nicht so. Und dann habe ich irgendwann mal diese Geschichte gelesen, die wir jetzt heute nicht lesen werden, über Elia am Karmel. Und wie Gott nicht im Erdbeben ist und nicht im Feuer und nicht im Sturm, sondern in dem leisen Säuseln. Und da haben wir gedacht, okay Gott, ich nehme das jetzt einfach mal wahr. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie du Menschen begegnest. Und wenn das bei mir halt das leise Säuseln ist, dann soll mir es auch recht sein. Aber von daher ist mir der Elia irgendwie so ans Herz gewachsen. Das würde die Geschichte so ein bisschen einordnen können. Das ist das, was dann später kommt. Das, was wir jetzt lesen, ist so das erste Auftreten von Elia. Und es geht heute eigentlich nicht so sehr um den Elia, sondern um eine Frau, die er trifft, eine Witwe. Und wenn du deine Bibel dabei hast, jetzt habe ich das Kapitel rausgelöscht. Ich glaube, es ist 1. Könige 17. Könnt ihr mal gucken, ob das da steht, was ich euch jetzt vorlese. Bei mir stehen jetzt bloß nur die Verse dran. Aber 1. Könige ist ziemlich sicher. 1. Könige 17, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead. Genau. Also wir wissen über den guten Mann herzlich wenig. Der taucht plötzlich wie aus heiterem Himmel auf. Und wir lesen Folgendes. Ich gehe einfach Vers für Vers durch und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit dem König zu tun hattest oder ob du ein bisschen was über Geschichte weißt. Ist mutig. Also die Könige damals, jetzt hätte ich fast einen Bezug zu aktuellen türkischen Präsidenten hergestellt, aber die waren schon sehr mächtig und die konnten dich auch wegen solcher Äußerungen mal kurz einen Kopf kürzer machen oder einsperren oder sonst irgendwas. Also der Elia, der geht jedenfalls zum König und sagt: Hör mal, es wird die nächsten Jahre nicht mehr regnen, bis ich das sage. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten von Elia schon mal gehört habt. Also bis zu dieser Gelegenheit am Horeb, die ich vorher erzählt habe, war Elia doch mit einem gesunden, manche würden vielleicht auch sagen, mit einem nicht mehr gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet. Also der war schon überzeugt davon, dass Gott auf seiner Seite steht. Und er hat nicht gesagt, also jetzt wird es nicht mehr regnen, bis Gott das anders beschließt, sondern er hat gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich das sage. Ja, nehmen wir das einfach mal so hin. Also der geht da zum König Ahab, übergibt diese Botschaft, nicht ganz ungefährlich, und vermutlich hat man ihn einfach auch nicht für voll genommen. Also er hat danach weitergelebt, er durfte wieder gehen. Aber bald hat sich gezeigt, dass Elia eben nicht nur heiße Worte gemacht hat. Vers 2, danach befahl der Herr Elia: Du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Also er ist vom Stammland Israels über den Jordan, also er ist über den Jordan gegangen, heißt in dem Fall nicht, dass er gestorben ist, sondern er ist nach Osten über den Jordan gegangen und hat sich dort am Bach Krit versteckt. So, wenn ihr euch ein bisschen auskennt in der Topografie von Israel, dann wisst ihr, dass wenn Feuchtigkeit nach Israel kommt, dann kommt die im Normalfall vom Meer. Und dann geht's die Schefela, also das Hochland hoch, und dort regnet im Prinzip dann alles ab. Und wenn die Wolken dann über diese Steigung drüber sind, das ist so dieser Steigungsregen, was man in der Schule lernt, dann ist die Luft einfach knochentrocken. Und dann geht's ins Tote Meer, beziehungsweise in den Jordangraben runter, und da ist einfach sowas von trocken. Also jeder, der schon mal in Israel war, der weiß es einfach, da ist zwar heiß, aber eben extrem trocken. Und deswegen ist da hinten eigentlich nur noch Wüste. Und da gab es so einen Bach, die kommen dann irgendwo aus dem Gebirge, wo dann vielleicht doch nochmal ein bisschen Regen fällt. Und da war so ein Bach, vielleicht auch ein kleiner Fluss, namens Krit. Und da sagt Gott, das soll er hingehen. So, und ich habe mir so gedacht, es war klar, jetzt kommt die Dürre, und was würdest du machen, wenn du König wärst? Und da war der Elia da und hat gesagt, es wird nicht mehr regnen und jetzt kommt die Dürre. Natürlich sucht man nach dem Elia, ist ja klar. Dem muss man ja irgendwie dazu bringen, zu sagen, dass es wieder regnen soll. Deswegen hat Gott dafür gesorgt, dass der Elia eine kurze Zeit von der Bildfläche verschwindet. Und das finde ich auch so eine interessante Geschichte. Wir sehen das später auch im Neuen Testament. Sowohl bei Paulus als auch bei Petrus und bei verschiedenen anderen Leuten sehen wir, die hatten Zeiten, wo sie eingesperrt wurden, ausgepeitscht wurden, wo sie auch umgebracht wurden, wo sie gesagt haben, wir verstecken uns nicht. Und es gab andere Zeiten, denkt an den Paulus, den man in dem Korb da aus der Mauer gelassen hat, oder wo sie geflüchtet sind. So, du kannst nicht sagen, als Christen müssen wir uns immer so verhalten. Und ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, wenn man sagt, ja, ist doch vollkommen klar, als Christ musst du das so und so machen. In manchen Fällen haben die Apostel wirklich viel Schläge eingesteckt und in manchen Fällen haben sie sich einfach zurückgezogen, haben sich auch versteckt. Und so war es beim Elia auch. Der Elia hat konfrontiert, wo es nötig war, und wo Gott ihm den Auftrag gegeben hat, hat er sich auch zurückgezogen. Also sowas kann man schon auch mal tun. So Vers 4. Also er ist jetzt auf dem Weg in die Wüste an diesen Bach und da sagt Gott, ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn gestern Abend irgendjemand gesagt hätte, ja, wir haben auch was zu essen organisiert, das Essen wird geliefert, aber nicht von Lieferheld oder von sonst irgendwas, sondern wir haben da gute Beziehungen zu den Raben dort im Wald und die werden uns Essen bringen. Also ich kenne die Raben nicht so besonders gut, abgesehen davon, ich glaube, Raben sind relativ intelligent, vielleicht könnte man die adressieren, aber das ist ja nicht um das, was es hier geht. Aber ich hätte mir jetzt so gedacht, wenn ich Elia gewesen wäre, hätte ich gedacht, Gott, ist das echt eine gute Idee, mich von Raben versorgen zu lassen? Das geht doch nicht gut. Naja, also wie auch immer. Gott sagt, die Raben werden ihn versorgen und trinken kannst aus dem Bach. Okay, also wenigstens das Wasser ist irgendwie, fürs Wasser ist gesorgt. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich mich darauf eingelassen hätte. Also da ging es ja nicht um einen Abend, den man irgendwo in einer Waldhütte verbringt, sondern da ging es ja um Monate bis Jahre. So viel war ja klar. Das hat der Elia ja auch gesagt. So, aber Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch. Krasse Sache, oder? Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Also, Halbpension, gar nicht schlecht. Was er mittags gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich da von irgendwelchen, keine Ahnung, wilden Beeren oder Honig oder sowas ernährt. Vielleicht hat er aber bloß zwei Mahlzeiten am Tag gebraucht. Und offensichtlich funktioniert das. Und ich habe mir so gedacht, wisst ihr, als Jesus nach Jerusalem einritt und die Pharisäer gesagt haben, hör mal, hörst du, was die hier schreien? Verbiet denen doch zu reden. Da sagt Jesus, wenn die still sind, dann werden die Steine reden. Oder wenn ihr an den Bileam denkt, wo Gott irgendwie mit dem Bileam nicht so ganz klar kam und dann hat er einfach mal kurz einen Esel benutzt, um zu reden. Also für Gott ist es kein Problem. Wenn du dir überlegst, wie sollte Gott mir in dieser Situation helfen und du auf keine Menschen kommst, die da irgendwas tun können. Gott kann Raben benutzen, Gott kann Esel benutzen, er kann Steine benutzen. Es ist für Gott letztendlich kein Problem. Das Problem bei Gott ist nie das Mittel. Gott hat immer Mittel genug, um irgendwas zu machen. Das Problem sind höchstens noch wir. So. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, weil es eben nicht mehr geregnet hatte. Denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. So, jetzt hockt der Elia in der Wüste. Die Raben bringen ihm vermutlich immer noch Essen. Weil ich mich schon auch gefragt habe, wo haben die das Fleisch hergehabt? Wo haben die das Brot hergehabt? Aber gut, das werden wir vielleicht im Himmel irgendwann mal erfahren. Aber jetzt hört das Wasser auf. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Materie, der weiß, also wenn kein Essen mehr da ist, ist schlecht. Aber wenn kein Wasser mehr da ist, dann ist höchste Not. Also da kannst du auch nicht mal kurz 2-3 Tage irgendwie, geht vielleicht noch gerade so, aber gesund ist es nicht mehr und dann wird es auch ganz, ganz schnell richtig kritisch. Und ich weiß nicht, wie du so gelagert bist, was der Elia gedacht hat, das wissen wir nicht so genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt hätte denken können, na, habe ich doch gleich gewusst, dass das nicht gut geht. Aber jetzt kommt Gott und hat einen neuen Plan für Elia. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Also Phönizien lag nördlich von Israel und war Ausland. Das ist die Gegend von Sidon. Und ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was über die Geschichte wisst, aber zu der Zeit hat in Israel ein König regiert, das wisst ihr vielleicht noch, der hieß Ahab, genau. Also war nicht der Ahab aus Moby Dick, sondern war ein König von Israel. Und dieser Ahab, der hatte eine Frau. Wissen wir wahrscheinlich auch noch? Isebel, genau. Und diese Isebel war die Tochter von Etbaal, dem König von Sidon. Also man kann jetzt ja darüber diskutieren, was klug ist oder was angeraten ist. Aber in dieser Situation, wo der König und seine Frau nach diesem Propheten suchen, ausgerechnet in die Heimat der Königin zu fahren oder zu, nicht fahren, aber zu gehen und sich dort irgendwie aufzuhalten, also hielt ich nun persönlich nicht für eine unbedingt weise Idee. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dem Elia nicht wirklich gefallen hat. Und dann kommt noch eins dazu. Zuerst hat Gott gesagt, er wird die Raben dafür sorgen, dass die ihn versorgen. Jetzt sagt er, ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. So, vermutlich wisst ihr ein bisschen was über Witwen und Witwen im Alten Testament. Es mag vielleicht auch vermögende Witwen gegeben haben, aber wir werden gleich feststellen, dass es sich hierbei nicht um eine solche gehandelt hat. Und jetzt zu sagen, ich werde einer Witwe befehlen, für dich zu sorgen, das wäre so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, weißt du, sie gehe irgendwo hin und lebe da und ich werde einem Asylanten sagen, dass er für dich sorgen soll. Oder einem Hartz-IV-Empfänger oder irgendwie sowas. Wo wir sagen, ey Gott, die haben doch selber nichts. Wie will der oder die mich versorgen? Aber auch da sehen wir, dass Elia offensichtlich ein großes Vertrauen in Gott hatte. Vers 10, sogleich machte sich Elia auf den Weg. Er musste ja auch, also von dem Bach Krit bis nach Zarpat, das waren schon ein paar Kilometer, da war er schon eine Zeit lang unterwegs. Und am Stadtrand von Zarpat, da trifft er jetzt auch, so lesen wir in Vers 10, diese Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Vermutlich hatte der auch Durst von seiner Wanderung, ist eigentlich klar. Und ich habe mir so überlegt, warum macht Elia das? Vielleicht wollte er auch so ein bisschen rausfinden, ist es die Witwe, oder er wollte erstmal ein Gespräch anfangen oder sonst irgendwas, hat mit was Einfachem angefangen, hat erstmal nach einem Glas Wasser gefragt. Und dann sagt sie, okay, ich hole dir das Wasser und geht weg. Vers 11, als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Okay. Also die Witwe, die ist bereit, ihm ein Glas Wasser zu holen. Und jetzt setzt er noch eins drauf, noch bevor sie das Wasser geholt hat. Er hätte es ja erwarten können, bis das Wasser kommt und dann sagen, du, Hunger hätte ich ja auch noch. Aber bevor die Witwe das Wasser gebracht hat, schiebt er schon das nächste nach. Und wir werden gleich sehen, auch hier ist der Elia ein Ausbund an Freundlichkeit und Einfühlsamkeit. Jedenfalls, die Frau bleibt stehen und sagt, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Nicht meinem Gott, bei dem Herrn, deinem Gott. Also die hat noch nicht mal zum Volk Israel gehört, die hat eigentlich noch nicht mal an den Gott geglaubt, an den Elia geglaubt hat. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt, ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten, danach werden wir wohl verhungern. Hat doch die falsche Witwe. Oder? Ich sage, okay, tut mir leid, habe ich mich wahrscheinlich verhört. Aber, jetzt hört mal gut zu, die modernere Übersetzung, die sagt jetzt, Elia tröstete sie. Ich glaube nicht, dass es da steht. Ja, du hast auch die moderne. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Das, was er sagt, ist vielleicht auch ein bisschen tröstlich, aber urteilt selber. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Und jetzt hört mal gut zu. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Also, ich weiß ja nicht, in welche Kniggelschule der Elia gegangen ist, aber so ganz die feine englische Art ist es nicht, oder? Also, sie macht ihre letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn und anstatt, dass sie sagt, komm, ich leiste Gesellschaft, setze mich dazu, während ihr esst und dann beerdige ich nachher noch oder so, das sagt er, okay, Du kannst schon ein Brot machen, aber weißt was? Erstmal krieg ich was. Und wenn ich gegessen habe, dann kannst du dir und deinem Sohn von dem Mehl, was du nicht mehr hast, noch was machen. Man könnte ja auch sagen, ist ja egal, ob die jetzt einen Tag früher oder später sterben. Also, ich finde es schon frech bis unverschämt, bis ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich habe mir gedacht, warum macht der Elia das? Jetzt kann es doch nicht sein, dass Elia einfach so eine Person war. Ich habe kürzlich mit jemandem über Hermann Zeiss gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele über Hermann Zeiss wisst oder ob ihr mal was gelesen habt über ihn. Ich persönlich denke ja, wenn Hermann Zeiss heute in vielen unserer Gemeinden aufschlagen würde, dass man den hochkant rauswerfen würde. Weil das war auch so ein Typ, der war schon sehr kantig, hat sehr markige Sprüche drauf gehabt und hat des Öfteren schon auch mal Dinge gesagt, wo man schon ein bisschen schlucken musste. So, ein Mann, der zum Beispiel während der Kollekte ein bisschen zu lang in seinem Geldbeutel nach einem passenden Kleingeld gesucht hat, den hat er von der Kanzler oben angesprochen, warum er so lange in seinem Geldbeutel gruschelt, du Geizkrag. Ja, wird man heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt so machen. Vielleicht sind Männer Gottes manchmal auch einfach ein bisschen anders. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass hier was anderes dahinter steckt. Ich glaube, dass es dem Elia echt darum ging, dieser Witwe ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Mal zu gucken, aus welchem Material diese Witwe geschnitzt ist. Und dass er einfach sehen wollte, ob diese Frau, und ich bitte einfach mal, euch das so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Also man hätte jetzt ja davon ausgehen können, das ist irgendwo in Israel und die weiß, dass der Elia, der Prophet, und ja klar, du bist ein Mann Gottes. Und im Neuen Testament wird ja dann irgendwann mal stehen, wer einem Propheten ein Glas Wasser gibt, der wird eines Propheten Lohn erhalten und so weiter und so fort. Aber das war ja alles nicht so. Diese Witwe kannte den guten Mann überhaupt nicht. Vielleicht hatte die ja auch irgendwas von ihm gehört, aber ich fand diesen Satz so bezeichnend, wo sie sagt, der Herr, dein Gott. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Frau selber gar nicht an Gott geglaubt hat. Was für eine Haltung muss da dahinter stecken und wie viel, jetzt sage ich mal, Gastfreundschaft muss da dahinter stecken, dass diese Frau einem wildfremden Menschen nicht nur ein Glas Wasser bringt, sondern bereit ist, das letzte Mehl, was sie hat, zu opfern, um einem wildfremden, unverschämten Kerl ein Brot zu backen. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause, es klingelt jemand an der Tür und sagt, ich hätte gern was zu essen und du sagst, tut mir leid, ich habe bloß nur eine Portion, was weiß ich was da und die werde ich nachher mit meinem Kind essen und dann sagt er, ist in Ordnung, aber jetzt gib's trotzdem mir. Und ob du dann sagen wirst, ja klar, komm rein, machen wir, Gott wird mich versorgen, der Gott, an den ich nicht glaube. Also das ist so eine schräge Geschichte und mir zeigt es einfach, dass diese Witwe offensichtlich was absolut Besonderes sein musste, dass die sich auf diesen Deal eingelassen hat. Und manche von euch wissen, dass wir als Familie so eine Bibelstelle haben, die uns seit vielen Jahren begleitet und die letztendlich auch dafür ausschlaggebend war, dass ich heute hier stehe. Als wir uns gefragt haben, ob das für uns dran sein könnte, hier nach Laupheim zu kommen, da hat uns Gott als Ehepaar dieses Wort gegeben aus Matthäus 6, 33. Wisst ihr es zufällig? Genau. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Oder, wie es, ich glaube, Hoffnung für alle übersetzt, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Und das ist genau das, was diese Witwe hier erleben wird. Manche von euch kennen die Geschichte ja schon und wissen, wie die ausgeht. Die Witwe kannte sie nicht und die wusste auch nicht, wie sie ausgeht. Und das finde ich eigentlich das Erstaunliche, dass sie sich trotzdem darauf eingelassen hat. Und sie hat das Neue Testament nicht gekannt. Und sie hat nicht den Heiligen Geist gehabt, so wie wir das heute haben. Und trotzdem hat sie mitgemacht. Und hier in diesem Vers in Matthäus 6, 33, da sagt Gott, wenn du bereit bist, die Sache Gottes an die erste Stelle zu setzen, dann bin ich bereit, für dich zu sorgen. Es geht hier nicht darum, ob wir arm sind oder reich, ob wir in die Mission gehen müssen oder was weiß ich, oder ob wir ehelos leben müssen oder sonst irgendwas, sondern es geht hier um eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Es geht hier um Prioritäten in unserem Leben. Die Frage ist, was steht in deiner Liste von Prioritäten ganz oben? Und Gott sagt, wenn in deiner Prioritätenliste ganz oben mein Reich steht, mein Anliegen, wie heißt hier, Gott und seiner Sache den ersten Platz. Also wenn Gott bei dir ganz oben steht und wenn das für dich klar ist, dann sagt Gott, dann werde ich mich darum kümmern, dass du im Leben nicht zu kurz kommst. Ich werde für dich sorgen. Da geht es nun wiederum auch nicht um Luxus, um Reichtum oder was es ist, sondern das, um was es Gott geht, da geht es um Essen, um Trinken, um Kleidung, um die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Und das ist was, wo wir damals gesagt haben, okay, wir lassen uns darauf ein. Das war damals finanziell für uns auch ein gewisses Risiko und auch eine Einschränkung. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir vertrauen darauf, dass Gott einfach sorgen wird. Und dass Gott uns als Familie das geben wird, was wir brauchen. Und das hat er gemacht all die Jahre. Auf verschiedensten Wegen. Ich habe da auch mal, als ich über den Zehnten was gesagt habe, beim Volk Israel sehen wir das auch. Gott hat sie versorgt, übernatürlich, durch Manna. Er hat sie versorgt durch seltsame Naturereignisse wie die Wachteln. Er hat sie versorgt dadurch, dass ihre Schuhe nicht kaputt gegangen sind. Und so kann Gott auch versorgen, dass du einfach weniger Ausgaben hast, weil die Dinge nicht kaputt gehen. Er kann versorgen dadurch, dass er dir irgendwelche Dinge schenkt, dass andere Leute, keine Ahnung, dir irgendwas geben oder dass er dir irgendwelche Möglichkeiten gibt, irgendwo billig was zu kriegen oder so. Da hat Gott ganz, ganz viele Möglichkeiten und er nutzt die auch. Aber das Wichtige ist nicht, welche Möglichkeiten Gott hat, sondern das Wichtige ist, dass wir ihm zutrauen, dass er es tut. Und das hat diese Witwe hier offensichtlich gemacht. Wobei, wir haben ja noch gar nicht mal gelesen, wie sie reagiert hat, aber... Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich das auswirkt, wenn wir Gott vertrauen, finden wir in Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Ganz interessante Geschichte, wo es heißt, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Nochmal, ehre den Herrn mit deinem Gut, also mit dem, was du hast, und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Für diejenigen, die sich da jetzt in der biblischen Terminologie nicht so gut auskennen, die Erstlinge, das ist quasi das wenn geerntet wird oder wenn Tiere Nachkommen bekommen, werfen, dann sind es quasi die Ersten. Und Gott sagt, ich hätte von dir gern diese Abgaben, das, was du mir gibst, das hätte ich gern von den Erstlingen. Nicht, wenn am Schluss noch was übrig ist, sondern ich hätte es gern am Anfang. Noch bevor es soweit ist. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir würden gerne, was weiß ich, irgendwie bei so einem Preisausschreiben mitmachen und ein Auto gewinnen. Und wenn wir das dann gewinnen würden, würden wir das Geld quasi, was wir davon gespart hätten, dann irgendwie spenden. Dann hat uns jemand aus unserem Hauskreis gesagt, also soweit ich das sehe, wäre das biblisch gesehen eigentlich andersrum richtiger. Ihr gebt erst das Geld, ohne dass ihr nachher kein Auto kaufen könntet. Und wenn ihr das dann gegeben habt, dann schenkt euch Gott vielleicht ein Auto. Ich glaube, wir haben uns damals dann nicht für diese Lösung entschieden. Da seht ihr mal, wie groß der Glaube von eurem Pastor ist. Aber das ist so dieses Prinzip, wir warten nicht bis zum Ende des Monats und gucken, ob für Gott noch was übrig ist, sondern von den Erstlingen des Einkommens, so sagt Gott uns das, hätte er es gern. Und dann, Sprüche 3, Vers 10, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Also ist eine schöne Verheißung, oder? So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen. Also Gott sagt, wenn du dich an dieses Prinzip hältst, dann wird Überfluss da sein, dann wirst du nicht nur genug für dich haben, sondern du kannst auch noch was weitergeben. Ich sage euch noch eine Bibelstelle für diejenigen, die das daheim nachlesen oder für diejenigen, die es übers Internet dann auch anhören. 3. Mose 25, 2 bis 49. Den Abschnitt lese ich jetzt nicht, aber da geht es auch so ein bisschen um das, wie man damit umgehen soll. Da geht es um ein Sabbatjahr. Also vielleicht bloß ganz kurz, das fand ich auch eine krasse Geschichte. Die haben die Felder bestellt und jedes siebte Jahr hat Gott gesagt, sollen sie die Felder ruhen lassen. Also die haben 6 Jahre die Felder bestellt und im 7. Jahr durften sie nichts anbauen. Und es ist ja klar, dass die Leute sagen, von was sollen wir leben? Und dann sagt Gott im Vers 20, wenn ihr euch fragt, was ihr im 7. Jahr essen sollt, weil ihr nicht sät und erntet, dann sollt ihr wissen, ich schenke euch im 6. Jahr genug Ertrag für 3 Jahre. Also das sind so Sachen, wo du manchmal einfach schon davor stehst und sagst, Gott, das fordert mich jetzt schon raus. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, so wie diese Witwe das gemacht hat. Was Gott nun in deinem speziellen Leben an Vertrauen von dir möchte, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, es ist auf jeden Fall gut, Gott zu vertrauen. Und Gott wird sich auch dazu stellen, wenn wir einfach in seinem Willen bleiben. Und eine weitere Stelle, Haggai 1, 5 bis 9, könnt ihr auch mal durchlesen. Da geht es um das Volk, was zurückgekommen ist und den Tempel wieder aufbauen sollte. Und Gott dann sagt, hört mal, mein Tempel, der liegt irgendwie in Schutt und Asche, aber ihr baut alle Häuser für euch selber. Letztendlich, guckt mal, wie es euch geht. Das Geld rinnt euch zwischen den Fingern durch und bleibt irgendwie nicht wirklich was übrig. Und Gott, das Volk auffordert doch, das Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen und danach zu schauen, dass sein Reich gebaut wird. Matthäus 19, 29, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass niemand, der ihm zuliebe auf irgendwas verzichtet hat, Familie zurückgelassen hat oder so, niemand wird deswegen einen Schaden haben, sondern die werden das alle neu geschenkt bekommen. Und eine Stelle, die möchte ich jetzt aber nur wirklich vorlesen, Psalm 37, Vers 4, auch eine von meinen Lieblingsstellen. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich übersetze die gerne ein bisschen anders, weil ich die ursprünglich in der englischen Übersetzung gelesen hatte, Psalm 37, Vers 4, wo es heißt, Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Also habe deine Lust am Herrn oder freue dich am Herrn oder richte dich auf ihn aus und er wird dir die Wünsche deines Herzens geben. Und jetzt sagst du vielleicht, aber das ist ja genau dasselbe und es ist für mich nicht ganz dasselbe, weil diese Bibelstelle für mich einfach auch mit beinhaltet, dass meine Wünsche dem entsprechen werden, was Gott will. Also Gott wird mir die Wünsche geben. Er wird mir die Wünsche nicht nur erfüllen, sondern er wird mir die Wünsche geben. Versteht ihr das? Also ich wünsche nicht mehr so, Gott, ich hätte gerne noch einen Rolls Royce und dann hätte ich gerne noch eine große Villa und dann hätte ich gerne noch, 5 Urlaube pro Jahr und dieses und jenes. Das wünsche ich mir, sondern wo ich sage, Herr, mir ist das wichtig, was dir wichtig ist. Und wo Gott plötzlich unser Herz umgestalten kann und uns die Dinge wichtig werden, die Gott wichtig sind und Gott uns die Wünsche ins Herz schenkt, die vor ihm einfach auch gut sind. Und wo das nicht ist, ich muss meine Wünsche opfern und ich darf mir das nicht mehr wünschen oder so, sondern wo wir plötzlich merken, dass uns andere Dinge wichtig sind, dass wir uns andere Dinge wünschen, nicht, dass wir diese Wünsche aufgeben müssen, opfern müssen, sondern dass sich das einfach ändert. Gott wird uns diese Wünsche schenken und logischerweise, weil sie von ihm kommen, kann er sie dann auch erfüllen. Und jetzt Vers 14 gibt er noch eine Erklärung dazu, jetzt sind wir wieder beim Elia. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in dem Topf soll nicht ausgehen, das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich der Herr es wieder regnen lasse. Und die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Jetzt können wir natürlich sagen, gut, die Witwe hatte jetzt plötzlich wieder eine Perspektive. Wenn sie die eine Mahlzeit gegessen hätte, hätte sie für einen Tag zu essen gehabt und wäre anschließend verhungert. Jetzt hat sie sich vielleicht gesagt, na gut, das ist kein großer Verlust, ob ich jetzt einen Tag früher oder später verhungere. Aber wenn das wahr ist, was der Prophet sagt, dann habe ich für die nächsten Monate und Jahre zu essen. Und jetzt könnte man ja auch sagen, ja, dann war es ja einfach. Aber ehrlich, wenn du mal das anschaust, wie es in deinem Leben funktioniert und wenn du dir überlegst, wie handelst du eigentlich, also ich würde jedenfalls sagen, ich finde es nicht wirklich viel einfacher. Und wenn ich mich so anschaue, dann ist es eben doch so, dass ich sage, na, ein Tag ist ein Tag und was dann morgen passiert, müssen wir mal schauen. Dann lieber den einen Tag, oder? Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Gibt es ja auch ein Sprichwort. Aber die gute Witwe, die hat diese Verheißung von Gott bekommen. Und dann lässt sie sich drauf ein. Und dann macht sie das. Und tatsächlich stellt Gott sich dazu. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat oder wie die Frau das, ob die das irgendwie nachkontrolliert hat. Ich als Wissenschaftler, ich hätte jetzt da ja irgendwie dann geguckt, wie passiert das, dass da plötzlich wieder Mehl drin ist. Kann man das sehen? Wie geht das? Vielleicht hat sie einfach gesagt, es ist mir egal, wie es passiert, Hauptsache ist wieder was drin. Und tatsächlich, am Ende waren es, wenn ich es richtig weiß, 3,5 Jahre, wo diese Dürre war, und Gott hat sie versorgt. Und Gott hat sie versorgt. Jeden Tag. Und so wie es bei den Israeliten war, er hat ihr nicht plötzlich, kam nicht plötzlich ein Lastwagen vor die Tür gefahren mit Trockenmilch und Mehl und was weiß ich was alles und irgendwelche Care-Pakete von Aldi oder sowas und da hast alles und hier noch eine Kühleinrichtung dazu, sondern Tag für Tag, so wie es beim Volk Israel war. Das Volk Israel musste jeden Tag Manna sammeln. Und die konnten nicht sagen, oh, ihr habt morgen keine Lust zu sammeln oder wer weiß, ob morgen was kommt, ich sammle mal für einen Tag mehr. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Wenn sie das getan haben, dann wurde das schlecht. Sondern Gott möchte, dass wir von Tag zu Tag vertrauen. Dass wir ihm zutrauen, dass er uns versorgt. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter lesen, das könnt ihr dann ja noch machen, der Rest vom Kapitel handelt ja noch von einer Geschichte, wo die Witwe dann plötzlich ihren Sohn verliert, wie der Sohn der Witwe krank wird und stirbt und er dann vom Propheten Elia wieder auferweckt wird. Aber das ist so die erste Geschichte, die wir mit Elia erleben und wo ich jedenfalls auch in meinem Vertrauen zu Gott immer wieder herausgefordert bin, zu sagen, wäre ich bereit, so zu vertrauen, wie es die Witwe getan hat, wäre ich bereit zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt irgendwie um Spendengelder werben will oder sowas, die wir auch in der nächsten Zeit mit dem Umbau sicher brauchen werden. Aber mir geht es so um eine prinzipielle Haltung in unserem Leben, dass wir sagen, das Reich Gottes ist mir wichtig. Das, was Gott wichtig ist, das möchte ich auch, dass es mir wichtig ist. Und ich möchte mich an das halten, was im Wort Gottes steht. Ich möchte das Wort Gottes nicht nur als ein Märchenbuch ansehen oder als ein Stück Weltliteratur, was man halt irgendwie kennen muss oder als ein Vorschlag, wie man es vielleicht auch machen könnte, sondern das Wort Gottes ist was, wo wir von Gott Prinzipien dargestellt bekommen, wie geistliches Leben funktioniert. Und geistliches Leben in diesem Fall funktioniert ebenso, dass wir bereit sind, Vertrauen zu investieren und dass wir anschließend erleben, dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Und da ist so wie ich es am Anfang gesagt habe, so wie Gott mit vielen Menschen verschiedene Wege geht und wie bei manchen Gott sich im Feuer offenbart und bei manchen offenbart sich Gott im Erdbeben oder im Sturm und bei manchen offenbart sich Gott eben in diesem leisen Säuseln, so wird Gott auch mit uns verschiedene Wege gehen. Und von manchen von uns wird er Dinge vielleicht verlangen, die uns an dem Punkt schwerfallen, wo wir dann sagen, warum verlangt das von anderen nicht? Wenn ihr zum Beispiel mal nachschaut, zu wie vielen Menschen hat Jesus gesagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das müssen wir machen, wir müssen alles verkaufen, wir dürfen nichts besitzen. Aber Gott hat es eben nicht zu allen gesagt. Jesus hat nicht zu jedem von seinen Jüngern die gleichen Bedingungen gestellt. Und so geht Gott mit jedem von uns einen anderen Weg. Und das ist auch nicht wichtig. Als am Ende, als Jesus wieder auferstanden ist, als er mit dem Petrus redet, und dann sagt der Petrus, ja, was ist mit dem da, mit dem Johannes? Und dann sagt Jesus, was geht's dich an? Was ich mit dem Johannes mache, ist meine Sache. Und es ist für dich nicht wichtig, wie ich mit ihm handle. Es ist für dich nicht wichtig, was mit ihm passiert. Es ist für dich nicht wichtig, was ich von ihm verlange, welche Herausforderungen der hat oder welche Segnungen der hat. Für dich ist wichtig, was ich mit dir mache. Und welche Pläne ich mit dir habe. Und für dich ist wichtig, den Weg zu gehen, den ich mit dir gehen möchte. Und deswegen, lass uns aufhören zu vergleichen, wie Gott mit dem umgeht oder wie Gott mit jenem umgeht. Und lass uns einfach sensibel dafür sein, was Gott von uns will. Und sagen, okay, Herr, die Herausforderungen, die du mir stellst, die möchte ich annehmen. Ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Ich möchte dein Reich an die erste Stelle setzen. Ich möchte bereit sein, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Und jetzt möchte ich zum Schluss einfach nur so ein paar konkrete Dinge, obwohl ich mag solche Dinge eigentlich nicht konkret machen, weil das eben bei jedem anders aussieht. Aber was ich damit am Schluss noch einfach sagen möchte oder einen Punkt setzen möchte, wir können jetzt nicht sagen, ja, natürlich trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes. Natürlich ist uns Gottes Sache am wichtigsten. Aber das Interessante dabei ist, dass es sich halt in den kleinen Entscheidungen zeigt. das ist eben nicht nur eine theoretische Geschichte, sondern das ist eine Sache, die sich in deinen kleinen alltäglichen Entscheidungen immer wieder zeigen wird. Ob dir die Sache Gottes wichtig ist oder ob du letztendlich doch selber noch an erster Stelle stehst. Oder vielleicht auch was anderes. Wir haben kürzlich über Götzendienst gesprochen und uns überlegt, was da auch sonst noch stehen kann. Aber wenn Gottes Sache an der ersten Stelle ist, dann ist es was, was mich bewegt, was mich umtreibt, was mich beschäftigt. Dann ist es was, wo ich auch nicht still sein kann. Wenn Gottes Name verunglimpft wird, wenn Leute schlecht über Gott reden, wenn geflucht wird, Gottes Name in Schmutz gezogen wird, dann ist es was, was uns nicht kalt lässt. Und das ist was, wo ich euch einfach so ein bisschen auch ermutigen möchte, neu darüber nachzudenken, ob die Prioritäten in eurem Leben richtig gesetzt sind und ob ihr wirklich so wie der Elia und so wie diese Witwe bereit seid, euch auf Gottes Wege einzulassen. Und wenn du feststellst, irgendwie bin da noch nicht so hundertprozentig auf dem richtigen Weg, dann möchte ich dir Mut machen, wart da nicht bis morgen, sondern bleib da einfach dran, bitte Gott dir zu zeigen, wo so ganz konkrete Dinge sind, wo du anders entscheiden kannst. Wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du mit deinem Geld umgehst, in welche Aktivitäten du investierst, wo du deine Kraft rein investierst, worüber du nachdenkst, mit was du dein Herz füllst. Das sind lauter so kleine Entscheidungen, die wir treffen und wo wir einfach feststellen können, worauf sind wir ausgerichtet? Was ist uns wichtig? Was treibt uns an? Und wenn das was anderes ist wie das Reich Gottes, dann können wir miteinander daran arbeiten und dann haben wir noch einen Weg vor uns. Aber wenn du feststellst, ja, das Reich Gottes ist für mich wirklich oberste Priorität, dann haben wir die Verheißung, dass Gott für uns sorgen wird, dass er sich materiell um uns kümmern wird. Aber ich glaube auch, dass er sich nicht nur materiell um uns kümmert, sondern dass es auch unserer Seele einfach gut gehen wird bei der Geschichte. Amen. Ich bete noch. Vater, ich möchte dir danken für diesen Elia. Ich möchte dir danken für den Weg, den du mit ihm gegangen bist. Ich möchte dir danken, dass er für uns so in dieser besonderen Art einfach auch eine Spur hinterlassen hat, der wir nachgehen können. Und ich möchte danken für diese Witwe, von der wir noch nicht mal den Namen kennen, die bereit war, sich darauf einzulassen, obwohl sie dich eigentlich noch gar nicht kannte, die bereit war, diesem seltsamen Menschen ihr Herz zu öffnen und damit letztendlich dich in ihr Herz zu lassen. Und ich danke dir, Herr, dass du dich zu deinem Wort gestellt hast und so wie wir es gelesen haben, dass du einfach treu warst, dass du diese Frau versorgt hast. Und so möchte ich dich einfach für jeden von uns bitten, dass wir bereit sind, dir nachzufolgen, diese Nachfolge ernst zu nehmen und wirklich dich und dein Reich an die erste Stelle zu setzen in unserem Leben und dann auch zu erfahren, wie du uns versorgst, Herr, dass du für uns da bist, dass du einfach jeden Tag da bist und unsere täglichen Bedürfnisse stillst. Und dafür möchte ich dir danken, Herr, in Jesu Namen. Amen.